SRF 1.
.30 Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Das sind die Rendezvous-Schlagzeilen. 30% mehr Kontrollen. Der Bundesrat will mehr Unternehmen gegen die Lohndrückerei. Die EU will ausländische Banken an die kurze Leine nehmen. Sie sollen künftig mehr Geld auf die Seite legen müssen. 17 Jahre nach dem Kosovo-Krieg braucht es eigentlich noch Schweizer Soldaten, die im Kosovo den Frieden fördern. Unbedingt, sagt unser Beobachter und sagt auch, warum. Und um 13 Uhr über die Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderung ins Arbeitsleben.
Grundsätzlich motiviert mich eigentlich meine Selbstständigkeit, dass ich einfach selber für mich sorgen kann und mein eigenes Geld verdienen.
Erfolgreiche und weniger erfolgreiche Integration vor und um eins im Rendezvous. Und am Mikrofon ist Simon Loy. Guten Mittag. Der Bundesrat will mehr Kontrollen, um Lohndumping zu bekämpfen. Er verschärft damit die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
In mindestens 27'000 Betrieben verteilt über die ganze Schweiz wird zurzeit jedes Jahr kontrolliert, ob die Mindestlöhne eingehalten werden. Nun hat der Bundesrat beschlossen, die Kontrolldichte wesentlich zu erhöhen. Mehr als 35'000 Kontrollen sollen es jedes Jahr sein, um Lohndumping auf die Spur zu kommen. Der Bundesrat hat das Wirtschaftsdepartement beauftragt, bis Ende Februar eine entsprechende Änderung der Entsendeverordnung vorzubereiten. Die Landesregierung stützt sich auf den Bericht einer Arbeitsgruppe, die nach Verbesserungsmöglichkeiten für den Vollzug der flankierenden Massnahmen gesucht hat. Aus dem Bericht geht hervor, dass die Gewerkschaften gar 50'000 Kontrollen pro Jahr gefordert hatten, während die Arbeitgeberverbände eine Erhöhung gänzlich ablehnten. Der Bundesrat hat sich nun mit 35'000 Kontrollen für einen Kompromiss ausgesprochen, wie ihn die Kantone und das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO eingebracht hatten.
Nun hat Andrea Bühl weitere wichtige Meldungen des Tages und da geht es zuerst um den Ärztetarif.
Ärztliche Leistungen werden nächstes Jahr zu den gleichen Tarifen entschädigt wie bisher. Das hat der Bundesrat entschieden, nachdem sich Ärzte, Spitäler und Krankenkassen nicht auf eine neue Tarifstruktur einigen konnten. Die Tarife der Arztleistungen werden im sogenannten TAMED geregelt. Er beinhaltet rund 10'000 Regeln und gilt in vielen Bereichen als veraltet. So gibt es etwa Operationen, die einfacher geworden sind, aber immer noch zum alten Tarif entschädigt werden. Der Bundesrat schreibt denn auch, es sei nach wie vor unbestritten, dass das Werk dringend revidiert werden müsse. Die Weiterführung sei daher eine Übergangslösung. Hundehalter müssen mit ihren Vierbeinern ab nächstem Jahr keine Kurse mehr besuchen. Das nationale Obligatorium wird aufgehoben. Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung die Tierschutzverordnung auf den 1. Januar angepasst. Die Kantone können allerdings weiterhin obligatorische Hundekurse vorschreiben. Das nationale Obligatorium war 2008 eingeführt worden. Das Parlament hatte in der Sommer- und Herbstsession beschlossen, es aufzuheben. Grundlage war ein Bericht, der aufzeigte, dass Vorfälle wie Hundebisse seit Einführung des Obligatoriums kaum abgenommen haben. Eine Haftstrafe von 5 Jahren, das forderte Staatsanwalt des Bundes im Prozess vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona gegen einen Informatiker des Nachrichtendienstes des Bundes. Die Verteidigung dagegen fordert einen Freispruch. Laut Anklageschrift hatte der Mann 2012 unter anderem sensible Informationen über Geheimdienstoperationen sowie E-Mails von Angestellten des Nachrichtendienstes gestohlen. Der Staatsanwalt erklärte, der Nachrichtendienst sei in dieser Angelegenheit nur knapp um einen GAU herumgekommen. Nach dem gestrigen Unfall eines Militärtransporters im Kanton Schwyz können voraussichtlich alle Verletzten im Verlauf des heutigen Tages das Spital verlassen. Das sagt der Militärjustizsprecher Tobias Kühne der Nachrichtenagentur SDA. Ergebnisse zur Untersuchung des Vorfalls würden erst in ein paar Wochen erwartet. Das gepanzerte Militärfahrzeug vom Typ Duro hatte sich am Ortsrand von Schwyz überschlagen. Die 10 Infanteriedurchdiener, die sich im Fahrzeug befanden, wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Mehrmals sind bei der Firma CAP auf dem Baselbieter Industrieareal Schweizerhalle in den vergangenen Jahren chemische Stoffe entwichen. Zum letzten Mal 2 Nächte hintereinander vor gut einer Woche. Jetzt verlassen der Standortleiter und ein Anlagenverantwortlicher die Firma, wie das Unternehmen mitteilt. Auch Prozesse und Strukturen sollen überarbeitet werden. Die Firmenleitung von CAP entschuldigte sich bei der Bevölkerung für die wiederholten Stoffaustritte. Das deutsche Parlament soll beraten, wie sich Manipulationen und Falschmeldungen im Internet verhindern lassen. Das verlangt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bürger informierten sich heute anders als früher, darum müsse man die Kommunikation im Internet regeln, sagte Merkel. Gezielte Falschmeldungen oder computergenerierte Kommentare würden heute die Meinungsbildung verfälschen. Auch Innenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas wollen die Kommunikation im Internet und in sozialen Netzwerken strenger regeln. Unter anderem soll verhindert werden, dass die öffentliche Stimmung in Deutschland vor den Bundestagswahlen in knapp einem Jahr gezielt beeinflusst wird. Das Wetter. Bis morgen Abend bläst in den Alpen immer noch starker bis stürmischer Föhn und es wird in den Föhntälern bis 20 Grad warm. Sonst ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Mittelland liegen die Höchstwerte bei 12 Grad. Im Süden ist es meist stark bewölkt und vor allem im Tessin fällt immer wieder Regen, ebenfalls bei 12 Grad.
Etwas für den Frieden auf der Welt tun, auch das ist eine Aufgabe der Schweizer Armee, festgehalten in der Bundesverfassung. Etwas für den Frieden tut die Schweiz zum Beispiel im Kosovo. 235 Soldaten sind dort derzeit für die Swisscoi im Einsatz. Sie unterstützen die NATO und ihre KFOR-Mission, seit 17 Jahren bereits. Schweizer Sicherheitspolitiker waren kürzlich im Kosovo, um sich ein Bild zu machen. Es geht um die Frage, soll man den Swisscoi-Einsatz verlängern, beenden oder reduzieren? Zwei Stimmen, zwei Meinungen. Jakob Bücher von der CVP und Adrian Amstutz von der SVP.
Wir haben festgestellt, dass es sehr wenig braucht, dass es zwischen den verschiedenen Ethnien zu Spannungen kommt.
Im Kosovo hat es von fast allem zu wenig, aber von etwas hat es zu viel, nämlich ausländischem Militär.
Walter Müller war viele Jahre unser Balkan-Korrespondent. Er kennt den Kosovo gut, weiß um die Lage im Land. Ich fragte ihn, wie explosiv ist die Lage heute noch, knapp 17 Jahre nach dem Kosovo-Krieg?
Explosiv ist sie nicht mehr, die Lage im Kosovo, aber sehr unberechenbar. Das heißt, dass der Alltag im Kosovo, also das Alltagsleben wohl stabil ist, die politischen Institutionen jedoch nicht. Und neu kommt jetzt dazu, dass das sogenannte Sondertribunal wie ein Damoklesschwert über dem Kosovo hängt. Nächstes Jahr soll das Sondertribunal zur Aufklärung von Kriegsverbrechen die Arbeit aufnehmen, also verhandeln. Und niemand weiß heute, wie viele und welche Regierungspolitiker dann zumal angeklagt werden. Auch das verbreitet ein großes Gefühl von Unsicherheit und Instabilität.
Sind denn diese Swisscoi-Soldaten, die da die NATO unterstützen, also eine Art Sicherheitsgarantie für die Leute in diesen unberechenbaren Zeiten?
Ja, unbedingt. Denn wenn sich die Bevölkerung nicht auf den Staat verlassen kann, dann fühlen sich die Menschen eben unsicher, ungeschützt. Im Gespräch habe ich oft wieder festgestellt, dass letztlich die KFOR das Sicherheitsgefühl im Kosovo vermittelt. Die KFOR ist tatsächlich auch erst die dritte Instanz, die im Krisenfall für Sicherheit sorgt. Denn wenn ein Konflikt auftaucht, dann ist zuerst die Kosovo-Polizei zuständig. Die rückt als Erste aus. Und wenn die Kosovo-Polizisten überfordert sind, dann folgt die internationale Polizei, das heißt die Polizisten der EU-LEX, das ist die Rechtsmission der EU-Staaten. Und erst ganz zuletzt, wenn dann alle Stricken reißen, greifen dann auch die Soldaten der KFOR ein.
Ich möchte kurz auf die Rolle des Staates zu sprechen kommen. Warum kann eigentlich der Staat nicht die Sicherheit der Menschen garantieren?
Das hat vor allem damit zu tun, dass der Kosovo politisch total blockiert ist. Regierung und Opposition sind polarisiert, sie können sich über nichts einigen. Im Parlament wurde Tränengas eingesetzt und so weiter und so fort. Die Justiz ist noch nicht unabhängig, kann ihre Arbeit nicht erfüllen, gibt das Sicherheitsgefühl oder den Rechtsstaat eben nicht ab. Korruption ist das Gift, das sich irgendwie überall festgesetzt hat. Oder die eigene Armee. Der Kosovo hat eine Art Zivilschutz, dem auch ehemalige UCK-Kämpfer angehören. Dieser Zivilschutz wurde im Laufe der Jahre von der NATO ausgebildet und sollte längst zur Armee werden. Dies verhindern jedoch die Politiker der serbischen Minderheit im Kosovo, denn Serbien, der Nachbarstaat, der will keinesfalls, dass der Kosovo eine eigene Armee bekommt. Also ganz viele Faktoren, die dieses Unsicherheitsgefühl bestärken.
In Anbetracht dieser Lage kann man davon ausgehen, dass die Leute im Kosovo alle hinter dieser Friedensförderung der KFOR, der Swisscoi, stehen?
Im Großen und Ganzen ja. Und gerade die Schweizer Soldaten genießen im Kosovo großes Vertrauen, denn sie kommen ja von dort, wo viele Verwandte, Familien der Kosovo-Albaner leben, eben aus der Schweiz. Das gibt Zusammengehörigkeit. Interessant auch, dass die Serben im Kosovo keinesfalls auf die KFOR verzichten wollen. Anfänglich war Serbien total gegen die KFOR, jetzt aber gelten sie als Sicherheitsgarantie für die serbische Minderheit. Sollte es dann irgendwann wieder zu Spannungen kommen zwischen den Kosovo-Albanern und den Serben.
Anfänglich hatte ja die KFOR 50'000 Leute im Kosovo stationiert. Heute sind es noch etwa 5'000, künftig sollen es noch weniger sein, 2'500 etwa. Walter Müller, würde es nicht Sinn machen, wenn auch die Schweiz ihre Mission etwas verkleinern würde?
Verkleinern kann man wohl schon ein wenig, aber irgendwann ist dann eine Schmerzgrenze erreicht, wenn die Swisscoi im Rahmen der KFOR ihren Auftrag nicht mehr erfüllen kann, weil eben zu wenig Leute da sind. Dann macht der Einsatz tatsächlich keinen Sinn mehr.
Hat sich denn dieser Einsatz der Swisscoi-Soldaten in den letzten 17 Jahren verändert?
Anfänglich habe ich die Swisscoi-Soldaten noch beim Bau von Schulhäusern gesehen und auch Soldatinnen. Heute aber ist das sogenannte Monitoring viel wichtiger, nebst der Logistik, die ähnlich geblieben ist. Monitoring heißt, dass sich die Soldaten im Nordkosovo, dort wo die Mehrheit der serbischen Bevölkerung lebt, durch die Stadt oder die Dörfer patrouillieren und mit den Menschen reden und diskutieren. Sie beobachten auch, sie fühlen mit. Und die Swisscoi-Soldaten sind in diesem sind die Antennen, die Frühwarnantennen für die Führung der KFOR. Die Swisscoi-Leute erfahren direkt, wo der Schuh drückt.
Das sagt unser langjähriger Korrespondent Walter Müller in Belgrad. 12.42 Uhr. Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Eine Medaille hat immer zwei Seiten.
Also vereinzelt hat die neue Strategie zu Erfolgen geführt. Diese Leute sind glücklich, aber ein Großteil lebt heute schlechter als noch vor 15, 20 Jahren.
Über die nicht ganz so einfache Integration von Behinderten ins Berufsleben. Dann grünes Lavo, rote Köpfe.
Das sind ganz kleine, die Trübo hat es angegriffen, wenn sie ganz klein sind. Die ganze Trübo ist kaputt gegangen, in einmal.
Wenn Bio für Winzer auch zu viel Bio sein kann. Und Frösche statt Nebel. Paris auf der Suche nach verstoßenen britischen Bankern. Doch zuerst Geld. Die Europäische Union will amerikanische Banken strenger kontrollieren. Sie sollen für ihr Europageschäft separate Eigenmittel ausweisen müssen. Im Fall eines Bankrottes sollen die Banken darauf zurückgreifen, damit sie nicht sofort von der öffentlichen Hand gerettet werden müssen. Das leuchtet irgendwie ein. Doch dahinter verbirgt sich auch ein Streit zwischen Washington und Brüssel. Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Schon vor zwei Jahren verfügte die US-Regierung das Gleiche, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Auslandbanken, die in den USA aktiv sind, müssen seither für ihr Nordamerika-Geschäft separate Eigenmittel vorweisen. Bis dahin hatte es gereicht, dass das ausländische Mutterhaus nachweisen konnte, dass es für seine gesamten Aktivitäten genug Eigenmittel hat, um im Falle von finanziellen Schwierigkeiten die Bank retten zu können. Doch der US-Regierung war das zu wenig. Sie zwingt Auslandbanken seither, ihr Eigenkapital für den US-Markt separat bereitzuhalten. Für die Auslandbanken bedeutet das höhere Kosten, wollen sie weiterhin in den USA aktiv sein. Umgekehrt hingegen mussten die Auslandbanken in der EU keine separaten Eigenmittel für ihre Aktivitäten in Europa ausweisen. Amerikanische Banken in Europa hatten also einen Kostenvorteil. Den will die EU-Kommission mit ihrem heutigen Vorschlag nun ausmerzen. Sie will sozusagen gleich lange Spieße für alle durchsetzen. Betroffen sind Banken, die mehr als 30 Milliarden Euro im EU-Raum verwalten. In Brüssel heißt es, der damalige Entscheid der US-Regierung habe in der Kommission für große Irritationen gesorgt. Die Kommission habe die Maßnahme als einseitig gegen europäische Banken in den USA gerichtet empfunden, mit dem einzigen Ziel, US-Banken zu stärken und die europäische Konkurrenz zu schwächen. Deshalb wird der heutige Entscheid der EU-Kommission als Retourkutsche gegen den US-Beschluss vor 2 Jahren interpretiert. Die Financial Times spricht von protektionistischen Maßnahmen beider Seiten. Ob der Beschluss der EU auch Schweizer Banken zwingen wird, für ihr Europageschäft separate Eigenmittel bereitzustellen, ist unklar. Ein Sprecher der UBS sagte auf Anfrage, die Details würden erst später feststehen. Erst dann könne man absehen, ob die UBS gleichziehen müsse oder nicht.
Die Invalidenversicherung IV soll bis nächstes Jahr 12.500 Vollrenten einsparen. Das geht aber nur, wenn diese Menschen gleichzeitig wieder eine Arbeit finden und haben. Nur, hehre Grundsätze sind das eine, die Wirklichkeit etwas anderes. Und es zeigt sich, in diesem Ausmaß wird die Wiedereingliederung nicht zu erreichen sein. Warum, sagt Inlandredaktor Max Ackermann.
In den letzten Jahren werden nur noch halb so viele neue IV-Renten gesprochen wie noch zu Beginn des Jahrtausends. Die Gesamtzahl der IV-Rentnerinnen und Rentner nimmt deshalb kontinuierlich ab. Heute sind es in der Schweiz noch gut 223.000 Menschen, etwa 10% weniger als noch vor 10 Jahren. Aus Versicherungssicht ist das ein Erfolg, aus Sicht der Betroffenen nicht unbedingt, sagt George Pestalozzi, Sozialversicherungsexperte bei Inklusion Handicap, dem Dachverband der Behindertenorganisationen.
Die Reduktion wäre sicher ein gutes Zeichen, wenn wir sicher wären, dass die Leute, die jetzt keine Rente mehr erhalten, dafür beruflich eingegliedert sind und ihre Existenz damit decken können.
Leider sehe die Realität für viele ganz anders aus.
Etliche Leute werden heute mit einer Rentenabweisung konfrontiert, aber ihre Chancen auf eine Eingliederung sind doch sehr minim und werden häufig nicht realisiert.
Die Wiedereingliederung von kranken Menschen in den Arbeitsmarkt sei tatsächlich schwierig, gibt Stefan Riedler zu. Er ist im Bundesamt für Sozialversicherungen zuständig für die Invalidenversicherung. Das von der Politik vorgegebene Ziel, bis nächstes Jahr 12.500 IV-Renten einzusparen, werde deshalb fast sicher verfehlt.
Es sind noch einige Fälle in Abklärung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man heute schon sagen, dass das Potenzial wahrscheinlich politisch überschätzt wurde.
Will heißen, die Zahl jener Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihren Arbeitsplatz verloren haben und später wieder zurück auf den Arbeitsmarkt finden, ist kleiner als erhofft. Besser, so BSV-Vizedirektor Riedler, wäre es, alles zu tun, damit die betroffenen Menschen ihre Stelle erst gar nicht verlieren.
Je früher man mit der IV-Stelle in Kontakt kommt, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Arbeitsplatz erhalten kann oder eine Alternative gefunden werden kann über Umschulungen, über weitere Massnahmen.
Eingliederung vor Rente heisst das Schlagwort. Letztes Jahr sei es den IV-Stellen mit Hilfe der Arbeitgeber gelungen, fast 20.000 Menschen mit Beeinträchtigungen im Arbeitsmarkt zu halten. Diese Bemühungen werde man künftig noch verstärken, verspricht Stefan Riedler. Ohne das Engagement der Wirtschaft aber gehe es nicht, dem freiwilligen Engagement. Denn allzu starken Druck auf die Arbeitgeber schade der Sache eher, als dass es ihr nütze.
Es braucht Verständnis, aber Vorschriften, da wäre ich sehr, sehr zurückhaltend.
Das ist ganz im Sinne von Martin Kaiser. Er ist Präsident des Vereins Compasso, der die Arbeitgeber im Umgang mit gesundheitlich beeinträchtigten Menschen unterstützt. Maßgeschneiderte Hilfen für jeden einzelnen Fall, das bringe mehr als allgemeingültige Vorschriften oder gar Behindertenquoten.
Es braucht die richtigen gesetzlichen Anreize, daneben aber die richtigen Angebote an die Arbeitgeber, damit es funktioniert in der Praxis. Das ist der erfolgsversprechende Weg. Die Resultate zeigen dies deutlich.
George Pestalozzi von Inklusion Handicap bleibt skeptisch. Zwar gäbe es engagierte Arbeitgeber, die freiwillig viel für behinderte Mitarbeiter tun. Für alle anderen aber brauche es verbindlichere Vorschriften, zumal es in der Schweiz in den letzten Jahren für Menschen mit Behinderungen schwieriger geworden sei.
Also vereinzelt hat die neue Strategie, die Eingliederungsstrategie, zu Erfolgen geführt. Diese Leute sind glücklich, haben eine neue Existenz gefunden, aber ein Großteil lebt heute schlechter als noch vor 15, 20 Jahren.
Das wollen weder Martin Kaiser vom Verein Compasso noch Stefan Riedler vom Bundesamt für Sozialversicherungen so stehen lassen. Generell sehen sie sich auf dem richtigen Weg mit verstärkten Bemühungen zur Arbeitsplatzerhaltung oder zur Wiedereingliederung. Mehr IV-Renten zu bewilligen, sei jedenfalls keine Lösung.
Und wie geglückte Wiedereingliederung aussieht, hören Sie im Tagesgespräch um 1. Bioweine sind im Trend. Deshalb hat auch das Weinbaugebiet Lavaux am Genfersee ganz auf Bio umgestellt, bei der Schädlingsbekämpfung. Seit diesem Jahr werden die Helikopter nur noch mit biologischen Pflanzenschutzmitteln betankt. Mit der Konsequenz, dass einzelne Winzer Ernteausfälle von bis zu 100% hatten. Nun ist ein Streit entbrannt darüber, wer für den Schaden aufkommt. Sascha Buchbinder war im Lavaux-Gebiet.
Das Dorf Epes liegt über dem Genfersee mitten in den Rebbergen. Die Luft riecht süßlich intensiv nach Vergorenem und überall Mahnenschilder, Parkverbot während der Weinlese. Keine Frage, hier richtet sich das Leben ganz nach den Trauben. So auch bei Blaise Dubou, ein großgewachsener, ein sichtlich zufriedener Winzer.
Es gibt vraiment plaisir aujourd'hui, cette se rend compte que dans le vignoble, il y a un véritable changement.
In den Rebbergen finde gerade ein echter Wandel statt, sagt Dubou. Seine Familie pflege das Gut seit 17 Generationen. Was er heute ernte, das verdanke er der Umsicht seiner Vorfahren.
Je suis la 17e génération sur notre domaine. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un d'autre s'est occupé de nos vignes.
Weinbau ohne Chemie, für Dubou eine logische Sache. Chemische Produkte gäbe es erst seit 40 Jahren. Natürlich könne man darauf wieder verzichten und die Rebberge auch ohne chemische Mittel pflegen.
Ça c'est sûr. C'est seulement 40 ans que la chimie est là.
Allerdings bleibt die grüne Wende utopisch, wenn nicht alle mitmachen. Warum, das erklärt Dubou gleich hinter seinem Haus, wo sein Rebberg beginnt.
Par exemple, on le voit ici, hein, il y a une parcelle qui est à côté de la nôtre. Bon, là, il y a un petit chemin entre les deux. On le voit bien, c'est... Bon, à la radio, on le voit moins bien, mais...
Nur ein schmaler Pfad trennt Dubous Parzelle von der seiner Nachbarn. Wenn der Helikopter hier Pflanzenschutzmittel versprüht, dann fliegt er mit etwa 50 Stundenkilometern über die Weinberge und natürlich verteilt er seine Fracht nicht millimetergenau. Solange die Nachbarn nicht biologische Mittel spritzten, bekam deshalb auch Dubous Reben etwas davon ab. Wenn nun alle auf chemische Stoffe verzichten, kann Dubou erstmals seine Weine unter dem Bio-Label verkaufen. Die Anerkennung freut ihn. Die Bio-Weinbauern sind die Gewinner der Umstellung. Ganz anders die Bilanz, 8 Kilometer weiter östlich, in Chardogne. Pierre Fontana blickt sorgenvoll. Der Winzer greift mit kräftiger Hand in die Reben, zupft einen pechschwarzen Zweig voller millimetergroßer Knöllchen ab. Das sollte eine Traube werden, doch in Chardogne hat der Mehltau gewütet.
Das sind ganz kleine Trüben, jetzt angegriffen, wenn sie ganz klein sind, bevor die blühte. Und darum war der Schaden so stark gewesen. Die ganze Trübe ist kaputt gegangen, einmal.
Seit 40 Jahren arbeitet Fontaine als Winzer, aber so eine Verheerung habe er noch nie gesehen. Und der Zusammenhang sei offensichtlich.
Da ist der Anfang vom Helikopter. In dem ganzen Platz hat bis 100%ig Schaden. Und auf dieser Seite war eine normale Ernte. Und das sind 5 Meter.
Fazit: Wer auf den Helikopter mit den Biomitteln vertraute, verlor die Ernte. In der Region um Chardogne erlitten 21 Winzer einen Schaden von total 1 Million Franken. Die Versicherung will nicht zahlen. Der Produzent der Biomittel winkt ab, schuld seien nicht die Biomittel, sondern das extreme Wetter. Die Umstellung brachte den Winzern kein Glück. Wir steigen ins Auto. Die Fahrt geht zum Winzer und Präsidenten der Kooperative Heli Chardonnere, Jean-Paul Forestier. Was sagt er zur neuen Doktrin?
En une année, on peut pas dire, je pense, du traditionnel au bio en une année, parce que le domaine a été conçu, il a été créé par l'homme il y a 900 ans.
Die Rebberge hier seien in 900 Jahren geschaffen worden. So eine massive Umstellung, die schaffe man nicht einfach im Handumdrehen. Normalerweise kündige sich der Mehltau auf den Blättern an, aber dieses Jahr vernichtete er direkt die Trauben in nur 3 Tagen. Bei so außergewöhnlichem Wetter müsse man flexibel bleiben und auch wieder synthetische Mittel verwenden, meint Forestier. Fontana ergänzt, an Biomitteln gegen Mehltau gäbe es derzeit nur Kupfer.
Das Problem des Cuivre ist, dass es toxisch für den Boden ist. Also, man kann nicht die Pflanzen und den Boden empoisonnieren.
die Pflanzen zu schützen und dabei den Boden mit dem Schwermetall belasten. Das heißt jedoch den Teufel mit Beelzebub austreiben. Die Enttäuschung im ersten Jahr nach der grünen Wende ist herb. Trotzdem wollen auch die geschädigten Winzer nicht aufgeben. Eine schonende Pflege, das sei das Beste für die Reben, für den Wein und für die Konsumenten. Aber der Weg dahin ist steil, so wie alle Wege im Lavaux.
Sie hören Rendezvous 5 vor 1. Genug vom Nebel? Versuchen Sie es mal mit Froschschenkeln. Tired of fog? Try the frogs. Mit diesem Slogan wirbt La Défense, das futuristische Geschäftsviertel in Paris, um Brexit-verstoßene Firmen aus London. Tatsächlich hat der Pariser Finanzplatz mehr zu bieten als Klischees. Und das nur gut 2 Stunden Zugfahrt entfernt. Aus Paris, Charles Lieber.
Marie-Célie Guillaume steht am Fenster ihres Büros im 26. Stock, blickt auf die Verkehrsachse, welche die Arc de la Défense mit dem Arc de Triomphe und dem Louvre im Zentrum verbindet. Paris ist die einzige europäische Metropole, die gegen London bestehen kann, in Bezug auf die Dichte der Unternehmen, das kulturelle Angebot und auch das Freizeitangebot. Guillaumes Aufgabe ist es, den Stadtteil La Défense weiterzuentwickeln und gut zu verkaufen. 3 neue Wolkenkratzer sind im Bau oder in Planung. In den letzten Jahren wurden fast alle bestehenden Hochhäuser grundlegend erneuert. Jetzt sollen Unternehmen, die der Londoner City den Rücken kehren wollen, sich hier einquartieren.
Nous avons aujourd'hui à peu près 250.000 m² de bureaux disponibles, donc on peut accueillir
250.000 Quadratmeter Bürofläche sind ab sofort verfügbar. La Défense, das sind aber nicht nur Büros. Hier gibt es alles: Kinos, Theater, Musikfestivals, Märkte, Restaurants, internationale Schulen, eine Universität, beste Verkehrsverbindungen in alle Himmelsrichtungen und Wohnraum für jeden Geschmack in unmittelbarer Nähe. Darum sei das Pariser Geschäftsviertel so attraktiv für ausländische Unternehmen, erklärt Guillaume. Das ist es, was internationale Konzerne suchen, dieses dichte Angebot und natürlich viele Kunden in unmittelbarer Nähe. Der Pariser Finanzplatz hat tatsächlich mehr zu bieten, als man glaubt. Französische und internationale Großkonzerne haben hier ihren Sitz. Entsprechend stark hätten sich die Banken vor Ort auf Unternehmenskunden konzentriert in den letzten Jahren und das mit Erfolg. Paris sei einer der wichtigsten Handelsplätze für Unternehmensanleihen geworden, größer noch als London, sagt Arnaud de Bresson, Direktor des Interessensverbandes der Banken Europlace Paris.
Nous n'avons pas voulu être le club des banquiers londoniens.
Wir wollten nie den Club der Bankiers von London kopieren. Unsere wichtigsten Kunden sind Industrieunternehmen.
C'est-à-dire les clients.
Ungewöhnlich rasch und ungewöhnlich geschlossen haben die französische Regierung, die Region Paris und Wirtschaftsverbände ihre Kräfte konzentriert und eine gemeinsame Anlaufstelle für interessierte Unternehmen aus London geschaffen. Die Regierung hat beschlossen, französische Firmen, die nach Paris zurückkehren, oder neue ausländische Unternehmen während 8 Jahren von Steuern zu befreien, inklusive der Steuererleichterungen für deren Kaderangestellte. Darüber hinaus hat die sozialistische Regierung mit Reformen bei den Unternehmenssteuern und der Revision des Arbeitsrechts de facto die 35-Stunden-Woche ausgehebelt und den Kündigungsschutz deutlich gesenkt. Viel sei in den letzten Monaten in Bewegung gekommen, stellt Arnaud de Bresson fest. Nun gelte es, Vorurteile über Bord zu werfen.
Les entreprises font aujourd'hui les ajustements qu'elles doivent faire dans des délais relativement courts.
Unternehmen haben heute in Frankreich jene Flexibilität, die sie benötigen, und es wird noch mehr Reformen geben.
Permettre de confirmer et d'améliorer encore l'attractivité de la France dans ce domaine.
Allerdings erst nach den Wahlen wahrscheinlich in 1/2 Jahr und wahrscheinlich nicht vom amtierenden Präsidenten François Hollande. Vor seiner Wahl zählte er den Finanzsektor noch zu seinen größten Feinden. 5 Jahre später könnte dieser Sektor kurzfristig die größte Zahl neuer Arbeitsplätze schaffen im Land. Aber dann ist er möglicherweise gar nicht mehr im Amt.
13 Uhr, gleich im 1. und 4. Jay Lieberherr ist 12, als er einen Unfall hat. Seither ist ihr Hirn verletzt und arbeitet heute bei der Zürcher Kantonalbank. Gelungene Integration ist das. Tagesgespräch mit ihm und seiner Betreuerin nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Andrea Abbühl.
Der Bundesrat will mehr Kontrollen, um Lohndumping zu bekämpfen. Neu sollen jährlich 35.000 Kontrollen durchgeführt werden. Bisher waren es 27.000. Der Bundesrat will damit die flankierenden Maßnahmen zur Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU verbessern. Ärztliche Leistungen werden nächstes Jahr zu den gleichen Tarifen entschädigt wie bisher. Die TAMED-Tarife gelten weiterhin. Das hat der Bundesrat entschieden, nachdem sich Ärzte, Spitäler und Krankenkassen nicht auf eine neue Tarifstruktur einigen konnten. Banken von außerhalb der EU, die in der EU im großen Stil aktiv sind, sollen mehr Eigenkapital ausweisen müssen. Das will die EU-Kommission und hat einen entsprechenden Vorschlag präsentiert.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.